Dann können wir beginnen wenigstens mit zweitens. Und zweitens, wenn ihr nachschaut in der Aufstellung der Themen, Denkvoraussetzungen der Kritik an der Bibel. Das ist ja eben die große Frage. Wie konnte es dazu kommen, dass die Bibel diese Autorität, die sie hat, dass das nicht mehr vertreten wurde, von den Kirchen nicht mehr vertreten. Ja, also es waren Denkvoraussetzungen, die dazu führten, wenn wir nicht ganz so weit zurückgreifen. Es waren die Überzeugungen, die sich im Zug der Aufklärung durchsetzten. In der Aufklärung erklärt der Mensch sich für mündig. Das heißt, er hat keinen Lehrmeister, der über ihm steht, nötig, keinen Gott und auch kein Wort Gottes nötig, um sich und die Welt zu verstehen und zu wissen, was richtig ist und was nicht richtig ist. Aufklärung. Aber wie kam es zur Aufklärung? Wie war denn das möglich? Und da müssen wir zurückgehen bis in die Zeit der Antike. Und das werden wir jetzt auch tun. Also wir werden sehen, wie das Denken der Aufklärung, das hätte es nicht gegeben, hätten nicht Philosophen aus der Antike diesen Einfluss nehmen können auf das Denken der christlichen Theologen. Und darum lohnt es sich, sich das einmal anzusehen. Was haben denn diese klassischen Theologen gedacht? Wie war ihr Verständnis vom Menschen und von der Welt und vom Verstehen des Menschen und wie er diese Welt beurteilen, bewerten soll? Und wir werden uns kurz vertraut machen mit Sokrates, dann mit Platon, der sehr große Wirkung hatte, die größte von allen Philosophen des Altertums, dann Aristoteles, der auch sehr große Wirkung hatte, werden wir sehen. Und wie es dann durch diese Philosophen gestärkt, verstärkt, angetrieben zu dem kam, was wir Renaissance nennen, oder kam er von Italien her mit dem italienischen Begriff Rinascimento. Renaissance heißt ja neue Geburt. Renaissance, neue Geburt, Wiedergeburt. Und nachher als Folge dieser Grundhaltung des Renaissance-Menschen, der Rationalismus, also der alles vom Menschen her ausgehend erklären will, das werden wir dann sehen bei René Descartes oder Cartesius, wie er auch genannt wird, mit seinem Rationalismus, und dann werden wir uns ein wenig mit Kant vertraut machen, weil der solche Wirkung hatte. Nach ihm in der ganzen Geschichte der Philosophie und besonders in Deutschland und leider dann auch in der deutschen Theologie. Ja, gut. Das also haben wir jetzt vor uns. Ja, in der Philosophie will eben der Mensch mit seinem Denken ergründen, wie und was die Welt ist und wer der Mensch ist und was der Platz des Menschen im Ganzen ist und wie alles angefangen hat. Woher kommt denn alles? Die Philosophie geht also aus vom Menschen und will nur dem Verstehen des Menschen dienen. Und sie ist damit ihrem ganzen Wesen nach eben wieder göttlich. Wir haben keinen Gott nötig, der uns lehrt, wer wir sind und was die Welt ist und woher sie kommt und wie alles entstanden ist. Können das selber aus uns heraus, können wir das erfassen. Der Apostel warnt darum vor der Versuchung, der Philosophie, des philosophischen Denkens. Kolosser 2, Vers 8. Kolosser 2, Vers 8. Gebt Acht, dass niemand da sei, der euch als Beute wegführt durch die Philosophie und durch eitlen Betrug. Philosophie ist Betrug. Das ist ein Grundbetrug, wenn man meint, der Mensch genüge sich selbst. Wir genügen uns in keiner Weise uns selbst. Wir sind immer abhängig. Abhängig davon, dass uns das Leben gegeben wird, abhängig, dass jemand uns das Leben erhält. Und so sind wir abhängig. Und wir sind abhängig von Gott selbst, unserem Erschaffer, um zu wissen, wer wir wirklich sind. Aber schon sehr früh begann eben die Philosophie der griechischen Denker die Kirche zu prägen, besonders die Ostkirche, dort zuerst. Also die Ostkirche, das war die griechischsprachige Kirche und die Westkirche die lateinischsprachige. Und es gab ja dann diese Spaltung zwischen Ost- und Westkirche, das große abendländische Schisma. Also das Abendland geteilt wurde, Ostkirche, Westkirche. Und die sind ja bis heute verfeindet. Die griechisch-orthodoxe und die römisch-katholische Kirche. Ja, und der griechische Christ Origenes, den man auch zu den Kirchenvätern zählt, Kirchenvater, überhaupt ein fragwürdiger Begriff, er war von der griechischen Philosophie wirklich verseucht. Und das muss man auch wissen, und viele wollen das nicht wahrhaben, aber es ist so. Augustin blieb als Christ auch Platoniker. Und an einer Stelle wird das ganz besonders deutlich. Seine ganze Idee vom tausendjährigen Reich, das ist eine typisch platonische Idee.
Welche war die? Was war seine Ansicht?
Vom tausendjährigen Reich? Ja. Dass das nur eine geistige Sache ist. Ja. Kein Reich auf dieser Erde. Augustin, ja. Nun, vorher haben schon andere das geglaubt, aber durch ihn hat diese Sicht in der ganzen Christenheit über Jahrhunderte regiert. Die einzige Sicht, die überhaupt galt. Und die wird noch von vielen festgehalten. Auch von solchen, die Bibel eigentlich kennen.
Die Sicht gab es davon?
Doch. Es gab sie schon vorher. Es gab sie schon vorher. Aber durch ihn, weil er solche Autorität hatte, solches Ansehen hatte, auch ein genialer Mensch war, so wie er schrieb, also das hatte wahnsinnigen Einfluss das ganze Mittelalter hindurch, hat Augustin die Theologie der Kirche nicht in allen Punkten regiert, aber in sehr vielen festgelegt. Und eben auch diese Sicht, dass das tausendjährige Reich ist eine Idee. Etwas Geistiges, nicht geistlich, geistig. Er hat das zwar nicht so gesagt, aber genau das ist es, diese ganze Vorstellung. Eine geistige Sache. Ja. Und im Mittelalter entdeckten die Christen die Philosophie des Aristoteles wieder. Und da muss man den Namen Thomas von Aquin nennen. Thomas von Aquin, er hat die Methode der aristotelischen Logik hat er angewendet auf die zur Erklärung und zum Verständnis der christlichen Theologie. Und er hat mit den Methoden der aristotelischen Logik die Transsubstantiation bewiesen, sofern man sie beweisen kann, und wurde dafür heilig gesprochen. Ja. Nun, von diesem Einfluss befreite die Reformation die evangelische Theologie zunächst. Aber ein paar hundert Jahre später kam dieser Einfluss wieder zurück. Ich zitiere aus einer Schrift von Eta Linnemann. Eta Linnemann war Professorin an einer deutschen theologischen Fakultät, an einer deutschen Universität. Und sie kam dann zum Glauben und dann hat sie einige hervorragende schmalere Bände, also die kann man gut lesen, veröffentlicht, wo sie die Glaubwürdigkeit der Bibel dann verteidigt. Und aus der Schrift von Eta Linnemann, was ist glaubwürdig, die Bibel oder die Bibelkritik, schreibt sie Folgendes. Die Philosophie des Aristoteles wurde von der Theologie des Mittelalters als zweite Erkenntnisquelle neben die Bibel gesetzt. Die Heilige Schrift war dadurch nicht mehr Mittelpunkt, sondern wurde zu einem von zwei Brennpunkten dazu abgewertet. Und das ist genau passiert. Aber der Augustinermönch Luther, als er dem Herrn in der Schrift begegnete und als er dann Christ war, er schrieb in seiner Disputation gegen die scholastische Theologie Folgendes: Fast die ganze Ethik des Aristoteles ist sehr schlecht und der Gnade Feind. Und dann, etwas weiter unten, fasst er zusammen, kurzum, der ganze Aristoteles verhält sich zur Theologie wie die Finsternis zum Licht. Und dann, ein Jahr später in der Heidelberger Disputation, sagt er zu Aristoteles, will jemand ohne Gefahr in Aristoteles philosophieren, ist es notwendig, dass er zuerst in Christus gründlich zum Toren gemacht wird. Also in Christus. Wie Paulus sagt, ich bin ein Tor Christi. Und damit will er sagen, es gibt keine, du kannst Aristoteles nicht lesen, wenn du nicht von Christus regiert bist, sonst wird er dich verseuchen. Aber keine 200 Jahre nach dem Tod Martin Luthers war die Philosophie wieder eingedrungen in die evangelische Theologie und hatte sich die Theologie dann unterworfen. Gut, wir schließen an dieser Stelle. Du hast eine Frage?
Vielleicht, wir haben gerade über Aristoteles gesprochen. Was war denn seine Lehre?
Ja, das werden wir morgen sehen. Das kann man auch nicht in einer Minute sagen, die noch bleibt. Ja, wir beten zum Schluss miteinander. Wir denken jetzt besonders daran, was wir aus deinem eigenen Wort von dir selbst und deinem Wort verstanden haben. Dein Wort ist wahr. Dein Wort ist rein, dein Wort ist heilig. Dein Wort bleibt. Durch dein Wort hast du Himmel und Erde erschaffen. Durch dein Wort hast du uns von Neuem geboren. Und du trägst alle Dinge durch dein mächtiges Wort. Und Himmel und Erde werden vergehen, aber du und dein Wort bleiben. Und wir dürfen an dir bleiben. Du hältst uns. Wir sind dein. Aus dir, aus Gott geboren, für immer mit dir verbunden. Und wir beten, dass wir unseren Glauben auch glaubwürdig leben. Wir beten, dass wir das, was wir über dich und dein Wort wissen, dass wir daraus, wie wir gehört und worüber wir nachgedacht haben, Schlussfolgerungen ziehen, unser Leben entsprechend führen. Wir beten, dass du uns den Willen, die Zuversicht, die Freimütigkeit gibst, dich vor den Menschen zu bekennen, auch Menschen mit deinem Wort zu unterweisen, für dich zu gewinnen. Und wir beten, dass du uns in diesen Tagen auch hilfst, dass bei allem, was wir hören über diese Angriffe auf dein Wort, dass das uns umso mehr befestigt in unseren Überzeugungen. Dein Wort allein ist wahr. Amen.
Das war ein Podcast der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. An mehreren Standorten in Deutschland und der Schweiz kannst du dich zu Lehrgängen wie Bibelkunde, Auslegungspredigt, Musikdienst und biblischer Seelsorge anmelden. Mehr Informationen dazu findest du unter ebtc.org/ Podcast.